Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
Zip FM.
Ein Projekt der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu ZIPFM, heute von Radio Dreieckland aus Freiburg mit folgenden Themen. Castortransport gestartet, gestern Abend in Südfrankreich. Abfall zu Handtaschen, Frauen in Burkina Faso schneidern für die Umwelt. Nazis in Dortmund, schwerer Überfall auf Alternativkneipe. Jetzt mit Prüfsiegel, Deutsche sind intoleranter und fremdenfeindlicher als andere Europäer. Gut 5 Wochen nach den heftigen Protesten beim Castortransport ins Wendland rollt wieder ein Zug mit hochradioaktivem Atommüll, diesmal nach Lubmin. Interessant, zu Zeiten des Kalten Krieges war Gorleben als nationales westdeutsches Atomklo geplant, damals, soweit es ging, nach Osten, an die Grenze zur DDR. Heute auch wieder weit nach Osten, an die Grenze zu Polen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Gestern Abend nun ist der Atommüllzug in Südfrankreich gestartet. Morgen, Mittwochnachmittag, wird der Zug in Deutschland erwartet. Donnerstag soll der Transport dann im Zwischenlager Lubmin eintreffen. Tausende hatten am Wochenende im nahegelegenen Greifswald gegen den Mülltransport protestiert. Auch die Umweltschutzorganisation Greenpeace fordert, den Castortransport an den Zwischenlagerstandort Philippsburg in Baden-Württemberg umzuleiten. Die Lagerung von Atommüll müsse nach dem Verursacherprinzip erfolgen, außerdem wäre der Transportweg so kürzer. Seit Tagen nun finden in Greifswald Veranstaltungen statt. Radio Dreieckland aus Freiburg fragte nach Einzelheiten.
Wir haben mehrere Vorträge gehabt, einmal wie eine Energiewende sofort aussehen könnte und dann eine Lesung zu Tschernobyl und gestern war eine Aktion in Stralsund. In Stralsund ist es Wahlkreisbüro von Angela Merkel. Sie hat hier unweit von hier ihr Direktmandat bekommen. Und uns geht es ja auch darum, die Politik der Bundesregierung zu kritisieren. Und dort haben wir mit einer riesen Castor-Attrappe und ganz vielen Atommüllfässern eine Aktion gemacht mit der Aussage Return zum Absender. Also Angela Merkel ist verantwortlich für den Müll und kann ihn nicht einfach von A nach B und von B nach A transportieren und eine Lösung vortäuschen.
Hm. Und es gibt auch diverse Aktionen, ich sehe hier Out of Action, die befasst sich mit Repression und Gewalt. Wie sieht das konkret aus?
Ja, Out of Action ist eine bundesweite Gruppe, die sich um die Seelsorge von Aktivisten kümmert. Also wenn jetzt jemand traumatisierende Erfahrungen gemacht hat bei einer Aktion, dann kann er zu Out of Action kommen und wird dort betreut. Und irgendwie im Fall des, also wo Bedarf ist, dann auch weitergeleitet an Psychologen.
Eine Mahnwache gibt es hier auch noch, sehe ich gerade, bis der Castor kommt. Wisst ihr eigentlich schon genau, wann der jetzt da durchrollen soll?
Ja, die Polizei meint, er soll Donnerstagmittag um 12 Uhr drin sein.
Mhm.
Und also es gibt nicht nur eine Mahnwache, sondern ganz viele Mahnwachen an der Strecke, sodass man eben die Möglichkeit hat, wirklich dort auch hinzukommen.
Mhm. Und habt ihr auch bei diesen Aktionstrainings, lernt ihr da auch, wie man sich wegtragen lässt? Habt ihr auch vorher zu blockieren?
Ja, genau. Das also ist ein wichtiger Bestandteil, dass man das vorher übt und abspricht und dann auch auf diesem letzten Stück, die 20 Kilometer Privatgleis, dann auch Sitzblockaden macht.
Mhm. Dann gibt es einen Infopunkt mit Fokü, mit Essen. Es gibt eine Schlafplatzbörse. Ach genau, diese Dauerausstellung. Kannst du dazu noch was sagen? Da geht es um den Uranabbau in Falea in Mali.
Ja, das ist eine Aktion, die von der Kirche organisiert ist und wo eben thematisiert wird, dass es nicht nur darum also gehen soll, irgendwie, dass hier kein westdeutscher Müll hin soll, sondern dass Atomkraft eine lange Spirale hat, die beim Uranabbau anfängt und dass dort eben schon ganz viele Menschenrechte indigener Gruppen verletzt werden und massive Umweltzerstörung stattfindet und das ist am Beispiel Mali dort ausgestellt.
Mhm.
sehr spannend sein wird, ist, dass es bundesweit ganz viele Aktionen gibt. Also es gibt Demo Erfurt, Halle, Magdeburg und so weiter und eben sehr viele Mahnwachen an der Strecke. Und das ist auch wesentlicher Bestandteil, dass man sagt, es können nicht alle in den Nordosten kommen, das ist sehr weit weg, und dass sie vor ihrer Haustür, wo der Castor eben auch durchfährt, einfach symbolische Mahnwachen machen oder eben auch Aktionen.
Aber diesmal soll er in Wörth über die Grenze gehen, ist das sicher?
Ja, das ist die angenehmste Route der Polizei, und es gibt auch eine Verfügung, dass am Mittwoch dort keine anderen Züge langfahren werden. Also das ist so ein Aushang am Bahnhof. Und von daher gehen wir davon aus, dass er dort langfährt, aber die Polizei hält sich mehrere Routen offiziell noch frei. Also es könnte auch wieder über Straßburg gehen. Mhm. Wir rechnen aber nicht damit.
Mhm. Weißt du, ob da auch Blockaden geplant sind?
Also es gibt auf jeden Fall eine Lichterkette oder Lichterdemo in Darmstadt, und es wird einen Anlaufpunkt in Wörth geben. Und ich glaube, da kommen auch noch neue Sachen dazu. Also ich habe gerade auch in der E-Mail gesehen, dass in Hessen jetzt auch noch was angemeldet ist. Also am besten einfach auf unsere Homepage gehen, lukmin-nixda.de, und dort gibt es unter Termine dann auch die bundesweiten Aktionen.
Ihr habt ein Camp und das sollte geräumt werden?
Ja, das ist mit der Polizei alles ein bisschen schwierig, weil sie jetzt sich überlegt haben, dass es da Landschaftsschutzgebiet ist, und also haben sie so rausgefunden, und dort darf man nicht campieren, obwohl das Privatgelände ist. Und dann gab es eben ein Hin und Her, und letztendlich ist es jetzt genehmigt für 5 Zelte, also für 5 große Zelte, wo Leute schlafen dürfen, und daneben dürfen sich aber auch Tag und Nacht mehr Menschen auf dem Gelände aufhalten. Also es ist jetzt alles sehr entspannt, und das ist auch ein sehr gutes Camp, weil es auch einfach sehr nah an der Strecke ist und genau sich auf jeden Fall anbietet, dort rechtzeitig hinzukommen und dann dort auch zu bleiben.
Mhm.
Und was auch sehr spannend ist, dass hier gerade ganz schlechte Witterung angesagt ist, und deswegen fordern wir auch weiterhin, dass der Castor abgesagt wird, weil da erhebliche Gefahren auch mit hergehen. Also es ist schon so gewesen, dass gestern hier die Oberleitung zwischen Berlin und Greifswald eingefroren sind und man einfach im letzten Winter auch gesehen hat, dass die Deutsche Bahn oder das Bahnnetz mit solchen Extremereignissen nicht zurechtkommt. Und für Donnerstag, wenn der Castor hier ankommen soll, sind hier ganz starke Windböen, also bis zu 60 Stundenkilometer angesagt, und da kann wahrscheinlich auch kein Polizeihubschrauber mehr fliegen. Und es gab hier viel Neuschnee letzte Nacht, und es soll auch Donnerstag weiter schneien und Schneeverwehung geben. Also es ist wirklich sehr riskant, das zu machen. Und die Polizei hat auch ein Problem, dass sie keine Freiluftgefangenen-Sammelstellen einrichten kann. Sie haben sich jetzt überlegt, dass sie so mobile Arrestkäfige aufstellen möchte. Wir wissen noch nicht, wie die aussehen. Und dort können dann vielleicht einige Demonstranten auch längere Zeit irgendwie verfrachtet werden. Aber da es eben so viele verschiedene Aktionen gibt, also wird es nicht ausreichen. Und es kann eben sein, dass es wieder so Freiluftgefangenen-Sammelstellen wie beim Gorleben-Transport gibt. Und das ist einfach bei den Witterungen nicht zu vereinbaren mit den Haftbedingungen von Gefangenen.
Und nun ein Blick auf das Leben von Frauen im westafrikanischen Burkina Faso. Auch dort warten vielfältige Anforderungen auf sie. Sie schmeißen den Haushalt, helfen bei der Ernte, bringen durchschnittlich 6 Kinder zur Welt. Die Abhängigkeit von Männern ist groß, eigenes Geld bleibt für viele Frauen ein Traum. Nicht so im Frauenkollektiv Gafre. In Lohnarbeit werden aus Abfall Taschen gefertigt. Eine Reportage aus Burkina Faso vom Freien Radio Rabe aus Bern.
Von der Straße geht's in einen Hinterhof in Bobo-Dioulasso, der zweitgrößten Stadt Burkinas. Es ist viel Betrieb im Schatten der großen Bäume. 60 Frauen waschen, schneiden, weben und nähen. Kinder toben sich aus, eines schläft friedlich auf einem Webstuhl. Madame Ilbudo, die Gründerin der Werkstatt, empfängt mich vor einem meterhohen Berg von gebrauchten Plastiksäcken. An Nachschub für die Recyclingtaschen mangle es nicht. Die Idee, Taschen aus Plastikabfall herzustellen, kam mir bei meiner früheren Tätigkeit. Ich habe Schafe gehütet, doch meine Schafe fraßen die Abfälle und starben. Der Umweltwettbewerb der Weltbank kam mir da gerade recht. So habe ich meine Idee halt der Weltbank vorgestellt. Und prompt hat sie eine Summe von 3 Millionen Francs oder umgerechnet 6.000 Franken erhalten. Heute beschäftigt Frau Ilbudo zwar 60 Frauen, der Weg vom Plastik zur Tasche sei dann aber ein mühsamer gewesen. Wie also mache ich aus gebrauchten Plastiktüten Taschen? Dies war die Frage. Da ich stricken konnte, habe ich es zuerst so versucht, mit Haken und Nadel. Eine Frau vom Arbeitsamt schaute mir regelmäßig über die Schultern, doch ständig sagte sie, die Qualität reiche noch nicht, kaufen würde dies niemand. Ich habe überlegt und überlegt und mich an den Webstuhl gesetzt. Ich habe ihr das Resultat gezeigt, sie sagte, nun gefällt es mir, du kannst die Taschen produzieren. C'est ça que j'ai commencé à faire le tissage avec. Et puis je l'ai parti montrer, j'ai pris parti montrer. Il dit que c'est OK. Die Werkstatt ist ein Projekt von GAFRE, einem regionalen Frauennetzwerk. Das Netzwerk besteht aus über 100 Gruppierungen und erreicht über 5000 Frauen. Ziel von GAFRE ist es, die Rolle der Frau in der Gesellschaft zu stärken, mit Mikrokrediten, Alphabetisierungskursen und eben mit Arbeitsplätzen. Auch Maimuna hat hier Arbeit gefunden. Maimuna sitzt mit 4 anderen Frauen im Kreis um einen Eimer mit Wasser. Die Plastiktüten wäscht sie von Hand. Dies ist zwar monoton, doch langweilig wird ihr dabei, wie man hört, nicht. Ich habe Maimuna gefragt, was ihr die Arbeit bei GAFRE bedeutet. Dank GAFRE verdiene ich genug, um zu leben. Ich bin froh, dass ich hier arbeiten kann, sagt Maimuna. Sie wäscht und erzählt weiter. Das Mikrofon jedoch ist ihr unangenehm. Ich schalte es aus. Sie sei 25-jährig und habe 2 Kinder. Beide seien in der Schule. Ihren Mann sehe sie nur einmal pro Jahr. Er arbeite auf einer Bananenplantage in der Elfenbeinküste. Die gewaschenen Plastiksäcke trocknen an der Sonne. Maimuna reicht sie an andere Frauen weiter. Auf dem Boden sitzend werden die Säcke in Streifen geschnitten und aufgespult. Die Spulen mit den Plastikstreifen werden an die Weberinnen weitergereicht. Wie Klavierspielerinnen sitzen diese hinter ihren Webstühlen. Die Spulen werden in kleinen Holzschiffchen rhythmisch hin und her geschickt. Langsam entsteht der Stoff. Der Stoff erreicht die Schneiderin. Sie sitzt hinter einer Nähmaschine aus den 60ern. Dass ich sie mit meinen Fragen in ihrer Konzentration störe, sei kein Problem. Die Arbeit bei GAFRE sei gut. Nach der Ausbildung habe sie keine Stelle finden können. Zum Glück habe sie dann von GAFRE gehört. Hier verdiene sie etwas Geld für sich und die Familie. Die Sekretärin von Gaffray, Madame Traoré, hat das Gespräch mitgehört. Sie bestätigt mir, dass das Einkommen für die Frauen ein Segen sei.
La couturière a pu s'acheter une nouvelle machine pour elle-même.
Eine unserer Schneiderinnen konnte sich kürzlich eine eigene Nähmaschine kaufen. Andere investieren in ein Fahrrad. Und die jungen Frauen, sie wissen ja, wie die sind, die leisten sich ab und zu etwas Modisches. Und dann ist da noch die Schülerin. Sie arbeitet bei uns in ihrer Freizeit. Mit ihrem Lohn bezahlt sie die Schulgebühren. Der Lohn komme aber nicht nur den Frauen alleine zugute, fährt Madame Traoré fort. Sie unterstützten damit nicht nur ihre eigenen Familien, sondern auch ihre Eltern und die Familien ihrer Männer. Wenn sich die Frauen entwickeln könnten, entwickle sich mit ihnen eine ganze Welt. Madame Traoré führt mich in den Verkaufsladen. Die Taschen reichen bis zur Decke. Sie tragen die Namen ihrer Erfinderinnen. Colette, Natou, Léo. Sind keck verziert, praktisch und elegant. Madame Traoré preist mir die gelb-schwarz gestreifte Kemsa an.
Ce sac a plusieurs poches. Et c'est l'avantage même de ce sac. Tu peux l'utiliser pour tout.
Diese Tasche hat mehrere Fächer, das ist der Vorteil, man kann sie für alles brauchen. Ein Fach für das Nattel, eines für das Geld. Außen kann man die Trinkflasche befestigen und am Rücken hat es Platz für Dokumente. Kemsa ist begehrt, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Die Taschen stehen Gucci, Versace und Co. in nichts nach. Ich decke mich ein mit Weihnachtsgeschenken und einem guten Gewissen. Ein Kauf für die Frauen und die Umwelt, das Konsumgefühl könnte nicht besser sein.
In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in Dortmund die Gaststätte Hirschkuh überfallen. Rechtsradikale versuchen bereits seit längerem neben den östlichen Bundesländern gerade im Ruhrgebiet Fuß zu fassen. Die Polizei hingegen bezeichnete den Angriff als Links-Rechts-Auseinandersetzung, so als seien AntifaschistInnen beispielsweise spaßorientierte Jugendgruppen. Das Freie Senderkombinat aus Hamburg sprach Aktivisten aus Dortmund auf die Hintergründe an.
In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind um 20 vor 1 ca. 10, vielleicht etwas mehr, Nazis auf die Kneipe Hirschkuh zugekommen. Das ist eine Kneipe in der Innenstadt. Sie haben Besucher verprügelt, die Glasfront beschädigt und einen Gast soweit mit einem Messer verletzt, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste, ist Gott sei Dank nicht lebensgefährlich verletzt. Ja, den Gästen ist es gelungen, einen Angreifer zu überwältigen und 10 weitere konnten später von der Polizei festgenommen werden.
Ich hatte nur gehört, dass weitere dann auf dem Weg von dem Überfallort weg von der Polizei angehalten worden
sind. Ja, genau. Da gehen die Berichte ein bisschen auseinander, aber es sind auf jeden Fall auch welche in Gewahrsam genommen worden. Es ist nicht so sicher, ob alle in Gewahrsam genommen worden sind, aber die sind auf jeden Fall direkt vom Tatort weg von der Polizei verfolgt worden und dann in Gewahrsam genommen worden in einer Fahndung.
Als einer der Angreifer ist der Mörder von Schmuddel enttarnt worden durch euch oder durch Anwesende.
Die Zeitungen berichten es auch mittlerweile schon. Sven Kalin war offensichtlich vor Ort. Sven Kalin ist der Neonazi, der Skinhead, der am 28.03.2005 einen Punker, den Thomas Schulz, in der U-Bahn-Haltestelle Kampfstraße in Dortmund erstochen hat. Der ist damals auch verurteilt worden zu 7 Jahren Haft. Allerdings ist er mittlerweile frühzeitig wieder entlassen worden, am Ende September diesen Jahres. Und gliedert sich seitdem wieder in die Nazi-Szene hier ein. Also der ist auf Demonstrationen aufgetaucht, zum Beispiel zuletzt in Hamm und am 4.12. hier auch in Dortmund auf einer Demonstration und zeigt sich auch wieder mit seinen Kameraden.
Und mehr oder weniger.
Auch, so ein bisschen so von denen als so ein Held aufgebaut, irgendwie, der wieder aus dem Knast raus ist.
Ja, wollte ich gerade sagen, er zeigt sich mehr oder weniger demonstrativ auf.
Ja, auf jeden Fall. Das ist der läuft halt ganz offen über durch die Innenstadt mit ein paar Kameraden und versucht halt irgendwie, weiß ich nicht, so ein Zeichen zu setzen, dass er sich nicht halt einschüchtern lassen. Und wie gesagt, war auch war auch an diesem Angriff beteiligt. Und das zeigt dann doch, dass offensichtlich nicht sich bei dem Typen nichts geändert hat. Er ist immer noch gewalttätiger Neonazi und es ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis da auch wieder was passiert.
Welche Rolle spielen, und da in dem Zusammenhang fällt auch auf, dass der Name Hirschkuh als Ort von Überfällen immer wieder genannt wird.
Ja.
Wie ist das aus eurer Sicht zu erklären?
Ja, also die Hirschkuh ist eine Kneipe mit alternativem Publikum in der Innenstadt. Da treffen sich ganz verschiedene Leute. Es wird viel Punkrock gespielt, es kommen Punker, Studenten, nicht rechte Skinheads, aber natürlich auch linke und antifaschistische Aktivisten dahin. Hier findet sich in einem Viertel, wo ganz viele Kneipen und Clubs sind, im Burgstraßenviertel. Und es hat in den letzten Jahren immer und immer wieder Angriffe auf diese Kneipe gegeben, besonders in den Jahren 2007 und 2008. Aber auch zuletzt vor der Nazi-Großdemonstration im September hat es am 26. August einen versuchten Angriff gegeben, der damals Gott sei Dank von den Besuchern zurückgeschlagen werden konnte. Das hat in vielen Fällen keine Folgen für die Nazis gehabt, was wahrscheinlich auch ein Grund ist, warum sie das so gerne tun. Also es hat bisher sehr viele Angriffe und sehr wenige Urteile gegeben. Auch zum letzten Angriff am 26. August, da sind die Anzeigen schon wieder eingestellt worden. Also die Nazis können sich da sehr sicher fühlen, dass die Justiz ihnen da nichts kann oder nichts will.
Wir haben jetzt gelesen, dass die Polizeipressemitteilung zu diesem Überfall lautet, so ein bisschen jetzt nochmal überspitzt dargestellt, Auseinandersetzung links, rechts.
Das ist gar nicht überspitzt, das ist die übliche Polizeipressemitteilung. Wenn irgendwo Nazis einen Überfall gemacht haben, ist das grundsätzlich erst einmal eine Schlägerei zwischen Linken und Rechten. Sowas findet bei der Polizei völlig ohne Kontext statt. Man könnte fast meinen, die Hirschkuh hätte sich irgendwie auf die Nazis gestürzt oder so und wäre irgendwie, das Haus hätte sich irgendwie, läge plötzlich gegenüber den Nazis und würden Leute irgendwie, völlig aus dem Zusammenhang gerissen, dass die Nazis zu der Kneipe gegangen sind und da irgendwie Stress gemacht haben. Das findet bei der Polizei einfach nicht statt. Das sind immer Schlägereien zwischen Rechten und Linken.
Dabei wird systematisch ausgeblendet, dass diese krasse Gewalt, wie sie in der Szene dort zu verzeichnen ist, ja offensichtlich, also gerade wenn du den Fall des Mörders hier, wie er sich heute präsentiert, schilderst, wird es deutlich, sowas wie ein gruppendynamisches und gruppenzusammenfügendes Moment darstellt.
Ja, davon kann man schon ausgehen. Also es hat in Dortmund immer wieder diese Straßengewalt gegeben und es ist davon auszugehen, dass das auf jeden Fall für die Gruppendynamik der Nazis extrem wichtig ist, halt auch für die Erfolgserlebnisse schafft, wenn sie sich halt dann wieder beweisen können, dass sie es geschafft haben, auf einzelne Leute in der Innenstadt einzuprügeln. Und gerade wenn man sich jetzt anguckt, wie der Karlin da inszeniert wird, muss man sagen, ja, die vertreten das voll und ganz und zeigen das auch nach außen.
Die Deutschen sind intoleranter als Französinnen oder Dänen, fremdenfeindlicher auch als Niederländer oder Portugiesinnen. Dieses wenig schmeichelhafte Fazit zieht der Religionssoziologe der Münsteraner Universität, Professor Dr. Detlef Pollack, aus der bislang größten repräsentativen Umfrage zum Thema religiöse und kulturelle Vielfalt in Europa, die er kurz vor der Sarrazin-Debatte damals durchgeführt hatte. Danach sprachen sich die Deutschen deutlich öfter als die anderen befragten Europäer und Europäerinnen gegen neue Moscheen und Minarette aus, hatten mehr Vorurteile und fremdenfeindliche Ängste. Radio Lora aus München fragte Herrn Professor Pollack, ob er dafür eine Erklärung hat.
Es ist immer sehr kompliziert, kausale Erklärungen anzubieten. Also ein wichtiger Faktor für die Länderdifferenzen, die wir herausgefunden haben, besteht darin, dass die Deutschen weniger Kontakte haben zu den Muslimen als etwa die Franzosen oder auch die Niederländer. Und wenn man das mal ganz konkret machen will, dann kann man sagen, im Osten Deutschlands sind es nur 16%, die angeben, zumindest etwas in Kontakt zu kommen mit Muslimen. Im Westen Deutschlands sind es 40%, aber in in Frankreich über 60%. Und entsprechend verteilt sich dann auch die Wahrnehmung der Muslime. Sie ist am negativsten im Osten Deutschlands, etwas positiver im Westen, aber nochmal deutlich positiver in Frankreich. Mit anderen Worten, wir können verallgemeinern, je häufiger die Menschen Kontakte haben zu Angehörigen fremder Religionen, desto positiver ist auch das Bild. Aber das ist nicht der einzige Faktor. Dazu kommt noch, dass wir auch eine andere Diskussionskultur haben in Deutschland im Vergleich zu den anderen Ländern. Und es scheint doch so zu sein, dass über Jahre hinweg viele der Probleme, die die Integration von Ausländern und von Zugewanderten in Deutschland gemacht haben, dass diese Probleme unter den Teppich gekehrt worden sind und in den anderen Ländern, vielleicht auch gerade, weil es dort mehr offene Konflikte gab, man offensiver mit diesen Problemen umgegangen ist, sodass sich also zu den kritischen Haltungen gegenüber den Zugewanderten auch Gegenpositionen, Gegenbewegungen bilden konnten. Das ist in Deutschland jetzt sozusagen zwar aufgebrochen, aber noch nicht so weit entwickelt wie in den anderen Ländern.
Heißt das, dass dieser doch damals gut gemeinte Ausdruck und das gut gemeinte Konzept Multikulti dann letztlich doch nicht funktioniert hat, weil es eine Harmoniesoße über etwas auskippte, was eigentlich noch gar nicht aufgearbeitet war?
Also zumindest kann man sagen, dass in der deutschen Gesellschaft, aber auch in Frankreich und in den Niederlanden ein klares Bewusstsein für die Differenz zwischen der europäischen Kultur und der islamischen Kultur herrscht. Wir haben danach gefragt, ob der Islam nach Europa passt, ob er in die europäische Kultur, in die westliche Kultur passt. Und es sind in Deutschland gerade mal 22%, die das bejahen, aber in den anderen Ländern auch nicht so sehr viel mehr, knapp 30%. Also es gibt ein klares Bewusstsein für die kulturellen Unterschiede.
Wenn man sich anschaut, Ostdeutschland, früher die DDR, die sich eingeigelt, eingemauert hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Auf der anderen Seite die Tradition von Holland, von Portugal als Seefahrernation, von Frankreich, die tiefen, tradierten Bindungen in den Maghreb hinein. Ist es so, dass die uns einfach voraus sind in Sachen kultureller Mischung?
Man muss sagen, dass gerade was Frankreich und die Niederlande angeht, die Tradition der Kolonialmacht mit hineinspielt. Und es gibt also traditionelle Bindungen zwischen Frankreich und Algerien und Marokko mit der Konsequenz, dass also gerade, weil man also auch in den einzelnen Ländern ein schlechtes Gewissen hat gegenüber den früher kolonialisierten Völkern, man nun auch etwas tun möchte für die Integration. Und viele der Muslime, die aus diesen Ländern kommen, sind viel besser integriert, höher anerkannt, haben auch höhere Bildungsabschlüsse in Frankreich im Vergleich zu Deutschland. Und das ist eben auch eine kulturelle Differenz zwischen den Niederlanden und Frankreich auf der einen Seite und Deutschland auf der anderen Seite.
Nun gab es vor kurzem in der Schweiz das berühmt-berüchtigte Minarettverbot. Die Minarette sind ein sehr typisches Symbol. Auch Ihnen galt eine Ihrer Fragen. Was war das Ergebnis?
Ja, wir haben auch danach gefragt, ob man den Bau von Minaretten befürwortet. Wir haben es ganz bewusst positiv formuliert. Also nicht, ob man es verbieten möchte, sondern ob man es befürwortet. Und es waren im Westen Deutschlands noch nicht einmal 20%, die sich für eine Befürwortung ausgesprochen haben. Das ist sehr wenig. Man wird aber, wenn man die Frage anders formuliert, also wie viel bereit wären, ein Verbot auszusprechen, sagen müssen, dass wahrscheinlich die Ergebnisse in Deutschland so ähnlich ausfallen würden wie in der Schweiz.
Man könnte ja auch daraus schlussfolgern, dass die organisierte Tabuisierung der rechten Positionen nicht wirklich weiterhilft und dass man eigentlich eher die offene Diskussion, die offene Feldschlacht braucht, also als überzeugter Demokrat, der für ein multikulturelles Konzept steht, die Auseinandersetzung suchen muss, statt zu sagen, mit denen darf man nicht sprechen, die sind tabu.
Das ist eigentlich genau meine Position und das ist auch die Position meiner Mitarbeiter, die sich beteiligt haben an der Interpretation dieser Studien. Also wir sind der Meinung, dass in dem Maße, wie Vorbehalte und islamkritische Stimmungen in der Latenz gehalten werden, diese Stimmungen im Grunde genommen sich weiter ausbreiten können. In dem Maße, wie sie in der Öffentlichkeit geäußert werden, gibt es die Möglichkeit, diese Positionen in Frage zu stellen. Und dann muss sich jeder selber fragen, inwieweit er seine Ängste, seine Befürchtungen, seine Vorbehalte gegenüber diesen kritischen Einwänden noch aufrechterhalten kann. Also eine öffentlich geführte, konstruktive, kritische Diskussion hat eben dann auch zur Konsequenz, dass man über dasjenige, was man nur fühlt, was man dumpf empfindet, genauer reflektieren muss.
Musik. Das war's für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Nachhören und nachlesen könnt ihr insbesondere zahlreiche Links zu unseren Beiträgen auf www.freieradios.net. Morgen dann das ZIP von der Radiokampagne aus Berlin. Bis dann. Tschüss.